Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt das Interview mit dem Sack. Der doch etwas andere Interview-Podcast. Denn neben Gast und Gastgeber ist immer mit dabei ein Sack voller Gesprächsthemen. Los geht's!
Das hier ist Folge Nummer 0007. Fast schon James Bond-mäßig, vom Interview mit dem Sack. Das ist der Podcast, bei dem sich zwischendurch Andrea meldet, die Stimme aus dem Off.
Zeit für ein Thema aus dem Sack.
Immer wenn Andrea das tut, dann greifen wir, mein Gast und ich, hier in den Sack, in dem ca. 50 Karten mit Themen drin sind. Alles ist also möglich, was auch immer wir da rausziehen, das haben wir dann zu besprechen und müssen da irgendwie mit klarkommen. Wir sind im Hotel de Rome am Gendarmenmarkt. Guten Tag.
Guten Tag.
Es ist Berlinale gerade. Mhm. Wie ist denn so dein Schlaflevel aktuell in diesen Tagen?
Könnte ein bisschen mehr sein, aber es brockt man sich ja selbst ein.
Du hast schon ein bisschen mitgefeiert, hast im Vorgespräch ja schon erzählt.
Ein bisschen was, ja.
Aber jetzt ist die Premiere des Films, den wir auch gleich besprechen. Jetzt siehst du zu, dass du wieder ein bisschen fitter wirst.
Genau, morgen ist die Premiere, deswegen habe ich gestern mal einen Tag Pause gemacht und heute haben wir auch schon den ganzen Tag Interviews. Deswegen versuche ich heute Abend auch nochmal früh schlafen zu gehen, dass ich für morgen fit bin.
Du siehst sehr frisch und fit aus.
Das ist die Maske.
Auf jeden Fall. Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir mal, wer du bist.
Lena Klenke aus Berlin ist 22 Jahre jung, Schauspielerin und bekannt zum Beispiel aus den Fuck You Goethe-Filmen. Da war sie dabei in allen drei Teilen als Laura Schnabelstedt. Das ist die jüngere Schwester der verpeilten Lehrerin Lissi Schnabelstedt. Ihr Schauspieldebüt hatte Lena Klenke mit 13 in einem ZDF-Film. Und Lena schauspielert nicht nur, auch studiert sie Psychologie in ihrer Heimatstadt Berlin.
Ein Teil der Infos habe ich von Wikipedia und im Vorfeld auch nochmal mit dir gegengecheckt. Stimmt nicht alles, was da steht, ne?
Nee, es gibt so ein paar Wikipedia-Lügen, aber die kann man ja irgendwie so schwer zu beeinflussen. So Kleinigkeiten ist nicht schlimm, nur wenn es wirklich was ist, was halt überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat. Also so, und dann sprechen mich Leute darauf an. Dann
hattest du sowas schon mal?
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann stand da mal, dass ich nicht aus Berlin komme, sondern aus einer ganz anderen Stadt. Dann so, du kommst ja aus Blablabla. Und ich so, nee.
Du bist richtige Berlinerin, ne?
Ich bin Berlinerin.
Prenzlauer Berg oder
ja.
Was war's?
Genau.
Deine Eltern kommen daher.
Ich komme aus Prenzlauer Berg und ich bin in Pankow zur Schule gegangen.
Ja. 1995 geboren. Es geht um das Film Das schweigende Klassenzimmer. Spielt in der DDR.
Mhm.
Also dein aktuelles Projekt, über das wir hier auch reden. Du bist geboren nach der Wende. Die Wende, die DDR-Zeit, wie war sie Thema bei euch in der Familie?
Also mein Vater ist in der DDR geboren, in Lichtenberg. Und dadurch ist der Teil der Familie auch aus der DDR. Deswegen habe ich schon immer ein bisschen was darüber gewusst. Und auch, ich kenne viele Geschichten von ihm. Der ist dann direkt, als die Mauer gefallen ist, ist er natürlich in Westen und erstmal nach München gefahren und fand das alles total aufregend. Und ich habe dann immer so, es gab so eine Geschichte irgendwie. Irgendwann hat meine Tante aus dem Westen eine Ananas mitgebracht, die monatelang bei meiner Oma im Obstkorb rumgegammelt hat, weil die natürlich nicht angerührt werden durfte, weil es sowas Besonderes war.
Hat man angeguckt, monatelang.
Genau, und irgendwann wurde die dann mal umgedreht und die andere Hälfte war schon weggeschimmelt.
Ja.
Sowas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Wir gehen einfach zu Rewe und können uns 5 Ananas kaufen. Aber sonst konnte ich mir das natürlich nie so richtig gut vorstellen.
Du sagst, dass dein Vater kam aus Osten, und deine Mutter nicht?
Nee, meine Mutter ist aus München.
Ah, okay. Aber aufgewachsen eben in einem Ost-Berliner Stadtteil.
Genau.
Was, ja gut, 95, nee, ne? Als du,
hat
du
man nicht mehr so viel.
Diese Metamorphose, diese Wandlung ist wahrscheinlich dir vorbeigegangen.
Natürlich hat man schon noch, also ich habe Prenzlauer Berg noch ganz anders wahrgenommen, als es jetzt ist. Also es gab diese tollen Altbauten, wir haben selber in so einem gewohnt. Wir hatten irgendwie so einen kleinen Kiosk in der Straße und sonst aber so ein paar Kneipen und einen Plattenladen. Und jetzt ist halt irgendwie ein Café neben dem anderen und Boutique und so. Das habe ich schon noch so mitbekommen. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass Berlin, wie es heute so ein bisschen gibt. Also das davor, das kenne ich nicht so.
Das schweigende Klassenzimmer heißt ein aktueller Film. Mhm. Wir können ja mal kurz reinhören in den Trailer.
Mhm. Für Frieden und Völkerfreundschaft. Seid bereit!
Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen.
Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen.
Ich bin's, das ist völlig cool.
Ich will wissen, was hier los ist!
Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde.
Ich war drin vor ein paar Wochen, konnte den Film schon vorab sehen und fand die Geschichte sehr beeindruckend. Ich habe überlegt, was ist es jetzt? Ich kam auf die Formulierung.
Ja, das finde ich auch sehr schwierig.
Ein Polit-Geschichts-Psycho-Thriller, wie würdest du das formulieren?
Thriller finde ich jetzt gar nicht so. Ja, ich hätte aber auch sowas Geschichtsdrama nach einer wahren Geschichte. Aber es hat, finde ich, auch so Entertainment-Elemente. Ich finde es ganz schwer zu sagen.
Nicht jeder Schauspieler mag die Frage, aber kannst du uns noch mal kurz in eigenen Worten beschreiben, worum geht's?
Es geht um eine Klasse 1956 in der DDR, die eigentlich aus so einer Juxerei heimlich Westradio hört und da dann erfährt, dass es eben Aufstände in Ungarn gibt, wo Studenten aus Solidarität für gefallene Soldaten eine Schweigeminute halten und dann sich denken, ah, das können wir auch bei uns machen. Und diese Schweigeminute dann halten und überhaupt nicht damit rechnen, was für Konsequenzen das hat. Und das wurde natürlich in der DDR überhaupt nicht gerne gesehen und direkt als Konterrevolution gewertet. Und dann müssen sie eben für diese Schweigeminute gerade stehen und mit diesen Konsequenzen umgehen.
Sprich, ein Minister taucht auf in der Schule, gespielt von Burkhard Klausner.
Es wird als Konterrevolution gewertet, sie werden gegeneinander ausgespielt.
Wird richtig Druck gemacht,
genau.
Damit verraten wird, wer das angezettelt hat. Jördis Triebel spielt eine, was ist ihre Funktion? Eine
Kreisschulrätin.
Ja,
ganz
so
fies.
Richtig böse. Hat der Film deine Sicht auf die DDR nochmal verändert?
Es hat mir auf jeden Fall nochmal Sachen gezeigt, die mir so überhaupt nicht bewusst waren. Also wie schwerwiegend oder wie alles, jeder Ansatz von irgendwie Meinungsunterschiedlichkeit direkt als irgendwie, ja, so gegen die DDR gewertet wurde. Also alles, was nur ansatzweise irgendwie eine andere Meinung war, wurde sofort geahndet. Und es wurde schon so, glaube ich, versucht, die Menschen in eine Richtung zu drängen und sollte alles nach außen hin schön aussehen. Und Sozialismus war halt einfach das Beste, was sie sich vorstellen konnten. So.
1956, die Mauer stand noch nicht.
Ne? Ja, genau.
Ich glaube, auf mich wirkt das auch so, es war noch so in dieser Findungsphase auch. Wie gehen wir denn damit um? Wie setzen wir diesen Sozialismus durch?
Ja, und genau, und wie so und so wird uns das vorgeschrieben, also von den Institutionen da, dass die sich überhaupt gar nicht vorstellen konnten, dass es irgendwie noch was anderes gibt oder dass tatsächlich Schüler sich trauen, dagegen zu widersprechen. So, das war völlig absurd und musste natürlich sofort eliminiert werden.
Eine wahre Geschichte, 56, wie gesagt. Und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, der Staat hat nicht gewonnen in diesem Fall, wenn man so will. Denn ein großer Teil der Schüler hat dann rüber gemacht.
Mhm. Okay, bitte zieht jetzt Thema 1 aus dem Sack.
Okay, dann öffne ich mal diesen kleinen Jutesack.
Ja.
Mische nochmal, ja, kann man es hören. Fühlt sich alles gleich an, so wahrscheinlich.
Ja. Stil.
Das Thema Stil hast du. Okay, das ist cool. Da passt ja viel drunter. Mhm. Kleidungsstil. Stil fällt mir ein, der Umgang mit anderen Menschen.
Lebensstil.
Bis 22. Und bist aber natürlich mehr als andere schon ins Leben geworfen worden. Da stellte sich jetzt, glaube ich, nicht mehr die Frage, ob du, keine Ahnung, Pilotin bist oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Du studierst Psychologie. Hast du einen Stil entwickelt? Wenn ja, auf welchen Ebenen?
Ein Stil in Bezug auf mich oder was?
Ja, ich bin noch sehr offen gerade in der Fragestellung.
Ja.
Dröseln wir es mal auf. Lebensstil. Auf welchem Level bist du da? Weißt du, wie du leben willst oder bist du da? Hast du ein Ziel?
Ja, ich glaube, ich weiß so ungefähr, in welche Richtung es gehen soll und wo ich mich wohlfühle, was ich nicht mache. Also ich weiß ich nicht, so Sachen wie, wo ich leben möchte, wie ich leben möchte. Ich mag Berlin sehr gerne.
Ja.
Ich reise aber auch sehr gerne und habe gemerkt, dass es auch mir durchaus gut tut, mal aus der Stadt rauszukommen und komplett woanders, also Berge, Meer oder
also
sowas.
Also im Kleinen wie im Großen, im Sommer mal ein Tag raus oder dann
genau,
ein paar Wochen.
Genau, oder auch im Winter mal einfach in die Berge, in Schnee und mal irgendwie so gar nichts mit der Stadt zu tun zu haben, weil ich doch finde, dass Berlin auch sehr anstrengend sein kann, weil irgendwie alle immer auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo sind.
Und gestresst sind, schnell sind.
Man schlecht zur Ruhe kommt, also selbst wenn ich hier zum Beispiel einen Tag frei habe, ertappe ich mich dabei, wie ich schlecht irgendwie einfach nur rumsitzen kann, sondern ah, das kann ich ja noch machen und da muss ich noch kurz hin und dann triffst du den und der ist aber auch gerade auf dem Weg da und dahin. So, deswegen diese Pausen sich zu nehmen, das habe ich gemerkt, ist ganz gut.
Das ist so ein Teil deines
ein
Lebens.
Stil-Element.
Ein Stilelement, so müssen wir das sagen.
Ja.
Stil, Style, Kleidung.
Ja.
Also jetzt bist du hübsch angezogen, aber auch nicht overdressed.
Ja, das ist tatsächlich...
Was ist das? Wie können wir das beschreiben kurz?
Das ist eine Bluse und eine Hose.
Weiße Bluse, schwarze Stoffhose.
Genau.
Elegant, aber
ja,
nicht,
gleichzeitig auch
nicht drüber.
Entspannt, ja.
Ja, elegant, entspannt, sehr gut.
Ja.
Entspricht das deinem Kleidungsstil?
Ja, das entspricht dem Stil, in dem ich mich irgendwie wohlfühle für so Sachen, wo man trotzdem offiziell, weiß ich nicht, heute ist ein Pressetag, da werden auch Fotos gemacht. Das ist jetzt nicht so, wie ich sonst irgendwie Sonntagmorgens Kaffee holen gehe, sag ich mal.
Wie gehst du Kaffee holen? Im One-Suit? Wie heißt das? So ein
Jump-Dings? In Jogginghose und Hoodie.
Ja,
so.
Nicht
und
zu erkennen.
Ich habe gemerkt, dass es eigentlich relativ hilfreich ist, wenn man sich tatsächlich davon so ein bisschen distanziert, wie man zu so offiziellen Sachen geht und wie man privat rumläuft,
ja,
weil, das so einen gewissen Abstand einem noch bietet.
Ein anderer Modus, den du dir vielleicht
auch eine Privatsphäre, dass ich mich da nicht so angreifbar fühle. Also das sind dann eben nicht die Sachen, die sonst bei mir im Kleiderschrank hängen, das kriegt man dann ausgeliehen oder weiß ich nicht was und das ist tatsächlich nur für so eine Sachen und das hilft einem dann eben trotzdem noch, weiß ich nicht, Sonntag auf den Flohmarkt zu gehen und in den ganz anderen entspannten Klamotten so. Und trotzdem ist es da aber auch wichtig, genauso wie auf dem roten Teppich oder so, dass man irgendwie was anhat, wo man sich noch wohlfühlt. Ich finde, das sieht man immer ziemlich doll, ob die Leute sich wohlfühlen oder ob es tatsächlich einfach eine Verkleidung ist und da dann so ein Püppchen steht.
Ich finde aber, Kleider können einen, du hast das angedeutet, auch diesbezüglich positiv pushen.
Total,
ich trage selten einen Anzug, aber wenn ich das tue, das macht was mit mir.
Genau, so ist es bei mir auch, wenn ich auf den roten Teppich gehe und dann irgendwie was Schickes anhabe. Und bei mir ist aber zum Beispiel, ich fühle mich viel mehr gepusht, wenn ich irgendwie einen Hosenanzug oder irgendwie eine Hose mit einer Bluse anhabe oder so. Und in Kleidern stehe ich tatsächlich immer da wie so ein kleiner bedroppelter Tropfen, weil das einfach nicht meins ist.
Ja,
am Anfang habe ich es auch gebraucht, um es irgendwie zu verstehen. Und denkst du, ja, aber man muss ja ein Kleid anhaben und dödödö. Und irgendwie da zu merken, nö, ich mache das irgendwie, wie ich mich am besten fühle, das ist ganz gut.
Stil mit Blick auf andere Menschen. Wann hat jemand für dich Stil im Umgang mit anderen Menschen?
Ich finde Zuhören ganz wichtig. Und tatsächlich sich Zeit nehmen, weil es auch irgendwie so ein Ding, weiß ich nicht, von heute oder vielleicht auch von der Branche ist, dass man immer sich nur noch so abklatscht. Was machst du gerade? Wo geht's hin? Was kommt als nächstes?
Und jeder hat immer ganz wichtige Projekte, selbst wenn
Oder man sich selber auch irgendwie so unter Druck setzt. So das, dann merkt man selber, wie man das Gefühl hat, man müsste jetzt unbedingt genau wissen, was als nächstes kommt und was man macht und es muss was ganz Großes und Tolles sein und manchmal weiß man es aber noch nicht oder macht irgendwie auch vielleicht nur was Kleines oder noch was anderes nebenbei und da finde ich es immer schön, wenn man Konversationen mit Menschen hat, wo man merkt, okay, die nehmen einen auch gerade als Menschen so noch wahr und die interessiert auch, wenn man halt dann mal was ganz anderes erzählt, nicht über das Schauspiel oder so und wenn es eben nicht nur noch so ein Abklatschen ist, mit wem machst du was, wann und wo und wie groß wird es so.
Das was du jetzt gerade auf der Berlinale sehr wahrscheinlich sehr viel hast, diese
genau.
Art von Gesprächen.
Genau, ne? Ja, wo man tatsächlich dann manchmal sich in Situationen, wo man so denkt, boah, es langweilt mich gerade wahnsinnig doll und sich freut, wenn man dann nach Hause kommt oder sich mit Menschen unterhält. Oder es gibt ja auch immer wieder die Konversation, wo es dann eben gar nicht so ist. Aber es gehört wohl auch dazu.
Wie kommst du aus so einem Gespräch raus? Hast du eine Taktik?
Naja, meistens, wenn man irgendwie merkt, ja, einer von beiden, dass es irgendwie gerade nicht so in die Richtung geht, in die man sich denkt. Und oft erspäht man ja dann irgendwo in der Ferne noch jemanden, den man kennt und sagt, ah, ich muss noch mal ganz kurz darüber und wir sehen uns später noch mal. Und dadurch, dass das eh alles da so kurzweilig ist, ist das meistens auch gar nicht so schlimm.
Ja, es sind so die Codes, ich glaube, jeder weiß auch, ja, ne? Ja. Wenn so eine Formel in so einem Gespräch kommt, ist das Gegenüber manchmal vielleicht auch ganz froh. So,
ja, wollte ich auch gerade sagen. Manchmal ist es ja auch beidseitig, dass man merkt, okay, wir haben uns eigentlich überhaupt nichts zu sagen, dann können wir es uns auch lassen.
Danke. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Wir treffen uns einen Tag vor der Premiere. Mhm. Was bedeutet so ein Premierentag? Du hast ja schon einige mitgemacht. Gerade Fuck You Goethe ist ja irre groß geworden. Die Geschichte brauchen wir im Detail nicht erzählen. Eines der erfolgreichsten Filmprojekte der vergangenen Jahre in Deutschland. Sprich, die Premieren wurden da sehr wahrscheinlich auch immer größer und aufwendiger.
Ja, auf jeden
Fall. Was bedeutet ein Premierentag wie der morgige für dich?
Es ist immer sehr aufregend. Man kriegt auch irgendwie nie so eine Routine rein. Meistens ist an dem Tag selber sind noch viele Interviews und dann geht irgendwann die Hektik los mit roter Teppich, Präsentation, Pipapo.
Wann wirst du morgen aufstehen?
Früh wahrscheinlich.
7?
Genau. 8.
8.
Sowas, ja.
Und dann?
Dann sind von 9 bis 17 Uhr nochmal Interviews.
Bist du mit der Limo von zu Hause abgeholt oder bist du...
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich werde von zu Hause abgeholt, aber nicht mit der Limo. Ja, genau. dann sind wir wieder hier im Hotel und haben Interviews. Dann irgendwann ziehen wir uns um, machen uns fertig für den roten Teppich, der dann auch immer sehr aufregend ist. 1000 Fotos, man kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit. Dann läuft der
Rausch,
ja, genau, oder? Genau. Und im ersten Nachhinein ist man so, okay, ist jetzt schon vorbei. Dann läuft der Film im Friedrichstadtpalast. Ich war da gestern schon mal, weil ich einen anderen Film geguckt habe, habe gesehen, wie riesig diese Leinwand ist. Also wirklich riesig. Da sieht man alles, gefühlt. dann sind da, glaube ich, 1000 Plätze. Das heißt, es sehen 1000 Menschen auf einmal diesen Film.
Und wirst du den kompletten Film drin sein? Oder seid ihr da woanders?
Nee, ich glaube, wir gucken uns den alle nochmal an.
Hast du ihn schon gesehen?
Ich habe ihn einmal bis jetzt gesehen. Ja. Aber auch nicht auf so einer riesen Leinwand. Und ich kann mich auch nicht so gut sehen, aber...
Nicht?
Also es wird besser, aber es ist immer noch nicht so leicht. Aber der Film, den gucke ich mir gerne an. Ich finde es wirklich schön geworden. Und gerade wenn man dann alle Kollegen nochmal dabei sind und man sich auch schon länger nicht gesehen hat, ist es immer schön. Und dann ist meistens noch eine Party danach und spätestens dann fällt so der Druck ab und man kann es ein bisschen genießen.
Im wahrsten Sinne des Wortes ein Klassentreffen.
Quasi, genau.
Morgen. Ja. Interessant, dass du sagst, du kannst dich nicht selbst sehen.
Nicht gut, ne.
Vermutlich bist du damit nicht alleine in der Branche. Ich glaube, Günther Jauch hat das auch mal gesagt.
Das ist, glaube ich, eine Schauspielerkrankheit.
Was passiert dann mit dir? Was denkst du?
Naja, meistens sieht man, also man ist ja, ich bin sowieso ein sehr selbstkritischer Mensch und man sieht natürlich immer 1000 Sachen, die man hätte besser machen können, die man irgendwie, an einem fallen andere Sachen auf, die der Zuschauer gar nicht sieht, weil er gar nicht weiß, wie so ein Drehtag verlaufen ist, was da
also irgendwie... Dein Hirn ergänzt dann natürlich, wie der Tag zum Beispiel war.
Genau, wie der Tag da war, dass irgendwie, das hast du vergessen oder das war irgendwie blöd und letztendlich, man weiß, dass man es nicht verändern kann, aber es stört einen irgendwo, aber es ist auch mal schön. Also inzwischen kann ich dann auch einfach mal sagen, ey, das ist wirklich schön geworden. Du
kannst dich so reinfallen lassen.
Genau, dann. Ich versuch's. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man dann eigentlich nur denkt, nee, ist total kacke geworden.
Wenn du zu sehr darin versinkst, so von wegen, keine Ahnung, in einem Zweifel, Selbstzweifel, gibt es Menschen, die dich da wieder einfangen können? Oder hast du eine Taktik, mit der du dich dann wieder...
Ja, einfach sich davon so ein bisschen, also was ganz anderes machen irgendwie. Also mir hilft total, dass ich halt irgendwie noch nebenbei studiere, was so gar nichts mit der Schauspielerei zu tun hat, dass ich viele Freunde habe, die auch überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben.
Ja.
Und dann einfach mal sich bewusst zu machen, das ist auch nicht alles. Und das ist auch voll okay. Ja.
Komm mal, auf dein Studium würde ich gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Wie läuft das eigentlich mit so einer Filmcrew? Habt ihr denn... eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die Fuck You Goethe-Gruppe oder die das Schweigende Klassenzimmer-Gruppe, wo
also
man dann
bei Fuck You Goethe hatten wir tatsächlich so eine Gruppe.
Gibt es immer noch sehr wahrscheinlich.
Die gibt es auch immer noch, weil wir uns ja dann immer wieder sehen bei Veranstaltungen, bei Premieren und Fotos zusammen machen oder auch weil wir alle nicht in gleichen Städten wohnen und dann zwischendurch immer so, ey, wer ist wo, seid ihr da, sehen wir uns. Weil es natürlich auch ein bisschen wie Familie wird. Ich meine, wir haben den ersten Teil gedreht, da war ich 17, jetzt bin ich 22. Wir haben den dritten Teil schon rausgebracht. da wächst man natürlich irgendwie auch ein bisschen zusammen und freut sich immer wieder, wenn man da so einen kleinen Anker hat, wenn man das irgendwie was zusammen durchsteht. Und so ist es eigentlich bei jedem Film. Also beim Klassenzimmer hatten wir diese Klasse und wir haben uns wirklich, wir haben in Eisenhüttenstadt gedreht, wir haben alle in einem Hotel gewohnt. Es ist wirklich so ein bisschen wie Klassenfahrt gewesen. So, man geht noch rüber aufs Zimmer und macht zusammen was. Und das ist dann immer schade, wenn das vorbei ist. Und man sich tatsächlich dann, jeder hat irgendwie sein Zeug und dann erst die meisten tatsächlich wieder so zur Premiere sieht.
Jo, Zeit für ein Thema aus dem Sack, würde ich sagen.
Sack. Der Sack. Nochmal.
Ja.
Willst du?
Ja.
Ja, okay. So.
Zwei.
Es sind zwei. Warte mal.
Drei sogar.
Ach, warte. Dann guck nochmal weg. Ich halte sie dir hin. Eins, zwei. Aha, interessant. So, bitte. Es ist das Thema Insekten.
Okay.
Geworden. Du bist gereist. Wo warst du überall? Afrika habe ich gelesen.
Asien, Afrika. Ja.
Und? Schöne Begegnungen gehabt mit...
Mit Insekten?
Monster, Spinnen.
Nö, das ging eigentlich. Also, da hatte ich, glaube ich, Glück.
Wo warst du in Asien und Afrika?
In Asien war ich in Thailand, Laos und Vietnam.
Ja.
Und in Afrika war ich in Südafrika und auf Mauritius.
Ah, okay, wow.
Auf Mauritius habe ich gedreht, also das war nicht privat. Und ja. In Südafrika bin ich rumgerast.
Das stelle ich mir beides aber sehr clean vor, Mauritius und Südafrika, im Vergleich zum, keine
Ahnung.
Nee,
Mauritius war auch, also das ist ja, wo viele auch ihre Flitterwochen so verbringen. Ja. Aber wenn man mal aus diesen Resorts rausgeht, also wir haben uns dann irgendwann mal, wir haben da gedreht und hatten dann auch mal ein paar Tage frei, haben uns ein Auto ausgeliehen, sind über die Insel gefahren. Tatsächlich sind es so Resort an Resort und dazwischen wohnen halt privat die Einheimischen. Das ist wahnsinnig dreckig.
Ja, okay.
Und die wohnen wirklich in so kleinen Bletthütchen.
Dritte Welt, glaube ich, ne?
Ja, und dann kommen halt in so Blechhütchen und verkaufen irgendwie Bananen am Straßenrand und so wirklich noch Benzin in Kanistern. Und dann kommt wieder so ein fettes Resort, wo so weißer Strand und Beach, keine Ahnung was. Das fand ich irgendwie ganz schön absurd. In Südafrika bin ich
nicht im Resort verschwunden.
Nee, da bin ich 4 Wochen, habe ich so einen Roadtrip gemacht mit meinem Cousin. Der,
cool.
Der hat dann ein soziales Jahr gemacht, ein freiwilliges soziales Jahr in einem Waisenhaus und ich habe ihn quasi da abgeholt und dann sind wir noch mit so einem fetten Truck 4 Wochen rumgefahren. Das war sehr schön.
Aber zurück zum Thema Insekten, das wurde uns ja aufgetragen.
Müssen wir damit jetzt auch was machen?
Müssen nicht. Wir dürfen immer so ein bisschen vom Weg abkommen. Aber wie ist es denn bei dir? Hast du so einen, bist du cool, wenn eine Spinne an der Wand hängt? Bei mir ist ja so, ich habe in Australien gelebt und seitdem habe ich keine Spinnenphobie mehr. Weil alles, was dir in Deutschland begegnet,
ja, ist wahrscheinlich
lächerlich.
Dagegen.
Ja.
Ja. Nee, Spinnen hatte ich auch noch nie so. Ich habe ein bisschen Schlangen. Schlangen habe ich sehr großen Respekt vor. Ich finde, wie schnell die sein können und allein, wenn du so einer Schlange in die Augen guckst.
Vermutlich sehr gute Reflexe diesbezüglich.
Ich?
Ja.
Ja, ich bin Gott sei Dank noch nie so in die Situation gekommen, dass ich mich wirklich von einer Schlange retten musste.
Hast du welche gesehen in freier Wildbahn?
Ja, aber schon noch aus einer guten Distanz.
Ja.
Aber da habe ich großen Respekt vor. Vor Spinnen hatte ich nie so.
Kriegst du die selber zu Hause?
Die Spinnen, ja.
Ja, oder machst du die platt? Keine Ahnung.
Nö,
lässt du sie frei?
In Gläschen, genau. Und dann...
Aus dem Fenster. Ja, flieg.
Die essen ja auch die Mücken, die wir alle so hassen. Das
stimmt.
Also versuche ich mir immer so. Also so schlimm sind sie nicht.
Nein, Insekten, wir brauchen sie. Ich
ja,
glaube, wir haben momentan ein Problem, weil wir sind... enorme Prozentzahlen, glaube ich, fehlen uns.
Ja, das, so, ja, das stimmt.
Ja, ich merke schon, aber so Insekten bei Lena...
Nicht,
ist jetzt nicht so der Trigger. Sie ist nicht direkt auf den Stuhl, auf den Stuhl gesprungen. Ja,
nö.
Wir können noch mal kurz überlegen. Fällt uns noch was ein zum Thema Insekten?
Was denkst du dir denn, wenn du so Insekten auf so ein Zettelchen schreibst? In welche Richtung so ein Interview gehen soll?
Gar nicht. Also wenn ich so da sitze und mir überlege, welche Themen ich auf die Zettel schreiben kann, es schießt mich von einem zum anderen weiter. Keine Ahnung, das kann sein, dann surfe ich ein bisschen im Internet. Insekten muss ja auch nicht. Das liegt ja so in der Natur des Interviews, dass wir jetzt
das
merken,
stimmt,
nee, kommen wir jetzt irgendwie nicht weiter. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass jemand eine Phobie hoch 10 hat.
Und dann kommen da total die krassen Storys.
Oder er ist derjenige, der zu Hause, der total cool ist und für die ganze Familie die Insekten wegfangen muss.
Ja, das
muss.
Bin ich, glaube ich, beides nicht.
Ja, gut für dich.
Ja.
Danke. Zurück zum Aktuellen, bitte.
Psychologie studierst du. Wie viel Zeit hast du dafür?
Zu wenig.
Man braucht
leider
viel Zeit, oder?
Ja. Ich habe tatsächlich immer nur Zeit im Winter. So. Also es gibt meistens so von November bis ja, nach der Berlinale so eine Zeit, wo wenig gedreht wird, weil alle so im Winterschlaf hängen.
Ja, und das ist ja auch nicht so viel Zeit. Dann ein paar Wochen sind das ja nur.
Naja, November bis Februar sind schon.
Ja, aber
Dezember, Januar,
musst du jetzt erstmal zwei Wochen ausschlafen?
Ja, also ich muss zugeben, es ist viel weniger, als ich gerne hätte. Und wenn man dann dreht, dann ist es sehr utopisch, dass man dazwischen dann noch schafft, irgendwie mal was für die Uni zu machen. Aber ich habe es angefangen, weil es mich wirklich einfach sehr interessiert, fasziniert und ich gemerkt habe, dass es mir echt gut tut, irgendwas noch zu haben, was so gar nichts mit der Schauspielerei zu tun hat. Obwohl es hat, also natürlich kann man überall Parallelen finden, aber einfach sowas wie in die Uni gehen, einfach mal zuhören und so sich nicht mit einer Rolle beschäftigen, das zwischendurch, das mache ich wahnsinnig gerne. Und ich habe mir jetzt auch nie den Druck gemacht, muss in 3 Jahren fertig sein oder so. Deswegen nehme ich irgendwie mit, was geht. Und
welches Semester bist du jetzt?
Zweites erst.
Okay.
Also.
Und wie ist das mit Prüfungen und so?
Ja, ich meine, man kann die ja immer 3-mal schreiben. Das heißt, wenn es schief geht, dann ist es auch halb so wild. Aber ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, noch keine geschrieben.
Ja, verstehe. Steht denn eine an?
Es wäre jetzt genau eine gewesen,
okay,
die ich natürlich wegen Berlinale nicht schaffe.
Und das ist dann quasi zählt als ein Versuch, dass du nicht teilgenommen hast?
Nee, solange du dich nicht anmeldest, zählt es eh nicht als Versuch. Deswegen ist es halb so wild, wenn ich, ja.
Ja. Wie ist denn dein Projektaufkommen? Also ist da bezüglich des Studiums Land in Sicht, dass du sagst, ja, 2018 werde ich Zeit haben oder hast du schon wieder so viele Sachen auf dem
Ja, es kommt dann immer so tröpfchenweise Anfang des Jahres geht so los. Also wenn man im Winter immer denkt, ach ja, da habe ich glaube wirklich mal ein bisschen Zeit, dann kommen irgendwie alle aus ihrem Winterschlaf und dann sind im Frühling viele Castings und ich drehe jetzt nach der Berlinale direkt einen kleinen Kurzfilm. Und dann Anfang April ein Tatort und also da kommen dann doch ein paar Sachen.
Was für ein Tatort?
Freiburger Tatort, also Schwarzwald. Da gibt es 2 Teams, das Schwarzwald-Team.
Das eine war neu, das Freiburg-Team war neu, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Ja.
Ja. Und? Leiche mal wieder oder
nee,
keine Ahnung?
Leiche.
In deinem ersten Film warst du unter anderem eine Leiche.
Unter anderem, ja. Nur Leiche klingt so ein bisschen wie, als hätte ich nämlich nur mal tot ins
Ja, das ist schon langweilig, ne? Da wär vielleicht die Karriere auch jetzt nicht draus erwachsen.
Nicht so richtig, nee.
Wenn du in der Uni bist, spielt es eine Rolle, dass du Lena bist?
Nö, das geht ganz gut. Dadurch, dass ich mich doch privat da so ein bisschen von abgrenze und eben auch nicht so rumlaufe wie sonst in meinen Filmen.
Ja.
Und Berlin ist auch, finde ich, da ganz angenehm. Selbst wenn die Leute dich erkennen, dann ist nicht direkt, ah, hallo. Sondern die Berliner, finde ich, können ganz gut, haben sie festgestellt, aber muss ich jetzt nicht direkt drauf einsteigen.
Also auch ab der Uni im Alltag.
Genau, deswegen geht es.
Du fährst noch BVG hier.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich liebe die Berliner U-Bahn.
Echt? Warum?
Weil man überall hinkommt. Also wenn ich in anderen Städten bin und mir so denke, ah ja, dann muss ich nachher hin und dann irgendwie eine Verbindung finde mit, weiß ich nicht, 15 Minuten mit 8-mal umsteigen, denke ich mir so, hä? In Berlin habe ich das Gefühl, man kommt eigentlich immer überall hin.
Ja, das stimmt schon. Ich mag es nicht, weil es mir zu eng ist. Ich glaube, mein persönlicher Sicherheitsabstand.
Ich liebe es, Leute zu beobachten, deswegen mag ich es sehr gerne.
Letztlich, hast du so Lieblingsplätze, wo du dich hinsetzt?
Ja, immer in die Ecken. Ja. In die Ecken von den Bänken. Ja. Also wenn es so in der U-Bahn, die sind hier so quer. Und dann brauche ich auch gar keine Musik oder kein Buch oder kein gar nichts. Dann beobachte ich einfach die ganze U-Bahnfahrt nur. Das mag ich sehr gerne.
Ich glaube, gerade in deinem Geschäft ist das doppelt gut. Für die Psychologie, aber auch für die Schauspielerei.
Ja, total.
Oder?
Ich sage auch immer, das meiste habe ich, glaube ich, durch Beobachten gelernt. Ich habe ja keine klassische Schauspielausbildung und ich glaube, ich habe einfach seit ich klein war, schon immer Leute beobachtet und dann irgendwie nachgemacht und mir Sachen abgeguckt und so auch viel von meinen Kollegen gelernt.
Wenn du dein Arbeitsleben mal weiterspinnst, 10 Jahre, also dann bist du Anfang 30, und da können wir beide Bereiche mit reinbeziehen, die Psychologie, aber auch die Schauspielerei. Wie sähe das aus?
Idealerweise.
Ja, in deiner Wunschvorstellung.
In meiner Wunschvorstellung hätte ich natürlich gerne Rollen, wo ich mir so ein bisschen aussuchen kann, was ich machen kann, die mich ansprechen, die mich herausfordern, die mich irgendwie weiterbringen, dass ich nicht in, also ich...
Du hast so ein bisschen das Abo, du hast es mal gesagt in einem Interview, glaube ich, warte mal, Vorteil, dass ich noch relativ jung aussehe.
Ja, das...
Nachteil, also du möchtest nicht immer das trotzige Mädchen spielen.
Genau, das ist schon öfter, dadurch, dass ich noch relativ jung aussehe, konnte ich halt immer noch gut auch mit Anfang 20, weiß ich nicht, die genervten Teenie-Töchter spielen. Aber möchte natürlich jetzt auch gerne da rauskommen und die erwachsenere Rollen spielen, weiß ich nicht.
Alleinerziehende Mutter.
Ja, junge Mutter, Studentin.
Was spielst du in dem Tatort?
Eine Studentin.
Okay.
Ja. Immerhin, genau.
Ist eine mit einer dunklen Seite?
Ja, so ein bisschen tatsächlich, ja. Und sowas finde ich natürlich total interessant, wenn es dann eben nicht nur noch um das kleine, rotzige Mädchen geht. Und idealerweise wäre natürlich in 10 Jahren, bin ich weiter mit meinen Rollen gewachsen und mir wird mehr zugetraut oder ich traue mir mehr zu und ich kann irgendwie Sachen machen, auf die ich wirklich Lust habe und nicht Sachen, wo ich denke, oh ja, gut, damit muss ich jetzt meine Miete verdienen. So, ich habe immer gesagt, wenn es zu dem Punkt kommt, dass ich das nur noch spiele, um damit davon zu überleben können, dann möchte ich es eigentlich nicht mehr machen, weil es für mich immer noch eine Kunst ist und sowas Besonderes, dass ich mir das auch als das bewahren möchte.
Welche Steuerungsmöglichkeiten hast du bezüglich deiner Rollen aktuell? Kannst du sagen, nee, mache ich jetzt nicht oder nimmt man dann doch...
Ich versuche schon auszuwählen, was ich mache und bin Gott sei Dank in der Position, dass ich eben auch mal 1-2 Sachen absagen kann, damit ich dann danach wieder was Tolles machen kann, weil ich auch oft gemerkt habe, weil du irgendwie alles machst, wirst du ja auch nicht besser oder mehr gesehen. Also dann oft ist man irgendwie auch schon so, ich habe zum Beispiel nach der Schule in dem Jahr, habe ich total viel gedreht. Ich habe in einem Jahr 8 Filme gemacht, aber war am Ende des Jahres so platt. Also ich hatte zum ersten Mal überhaupt keine Lust mehr.
Ja.
Und habe dann gemerkt, dass ich lieber weniger und ausgewähltere Sachen mache, damit ich mir das eben noch als dieses Besondere bewahre und mich wirklich auf die einzelnen Projekte freue und nicht nur noch denke, oh fuck, jetzt muss ich als nächstes da und dahin und bin überhaupt nicht mehr zu Hause und alles so stressig und so, weil es ist immer noch was total Besonderes und man kommt auch an so besondere Orte, man lernt so tolle Leute kennen, dass ich das mir eigentlich nicht zu sowas, ja, Langweiligerem erschöpfen möchte.
Spielt die Psychologie bei dieser 10-Jahres-Überlegung auch eine Rolle?
Ja, idealerweise hätte ich natürlich mein Studium abgeschlossen.
Frau Dr. Lena Klenke.
Ja, Doktor weiß ich jetzt nicht, aber ich mag es eigentlich ungern, Sachen anzufangen und nie zu beenden. Deswegen idealerweise habe ich es abgeschlossen, und habe für mich da auch einen Punkt, wo ich sage, okay, in die Richtung möchte ich da vielleicht auch was nebenbei noch damit machen. Also das kann ja auch was mit der Schauspielerei zu tun haben. Oder
Coaching.
In die Coaching-Richtung. Oder auch, ich finde auch das Arbeiten mit Kindern sehr interessant. Und ja, dass ich mir da vielleicht noch so ein zweites Standbein aufgebaut habe, dass ich mich eben nicht auch nur darauf, auf die Schauspielerei so verlassen muss.
Psst, es ist Zeit für den Sack.
Einen haben wir noch.
Okay.
Ruhe.
Ruhe.
Ah.
Finde ich gut.
Das dockt ja ein bisschen da an, bei dem Thema, was wir schon hatten, Berlin. Mhm. Und rauskommen aus Berlin. Ruhe im Leben von Lena, wie findet sie statt?
Ja, gerne offline.
Kannst du das? Also im wahrsten Sinne des Wortes? Ausgeschaltet.
Im wahrsten Sinne des Wortes an einem Ort, wo keine oder wenigen Menschen sind, wo du nicht ständig... Also ich bin so ein Mensch, wenn die Reize da sind, also wenn viel um mich herum passiert und alle irgendwie am Rumwuseln sind, dann lasse ich mich davon ganz leicht anstecken. Dann kann ich da auch ganz schlecht zur Ruhe kommen.
Fährt dich das selber hoch dann auch
so? Nee, ich fahre mich dann selber so, also dass es mich selber auch schon teilweise nervt. Aber ich kann zum Beispiel auch nicht zu Hause einfach mal sagen, so, jetzt mache ich einfach mal nichts. So, dann sehe ich, da heißt ja noch meine Wäsche. Und hier, da muss ich noch einen Brief wegschicken. Ah, einkaufen könntest du ja auch mal wieder. So. Also wirklich entspannen kann ich eigentlich nur, wenn ich dann wegfahre oder an einem Ort bin, wo einfach mal nichts ist. Und dann lese ich auch gerne einfach mal nur 2 Stunden oder gucke aus dem Fenster oder gehe spazieren. Aber ich merke, dass ich das zum Beispiel sowas wie in Berlin, wenn ich einfach mal frei habe, nicht so gut kann.
Vielleicht liegt es auch daran, dass man hier zu Hause ist. Also der Puls der Stadt. Ja, und dass
mir auch immer wieder auffällt, dass auch egal, wo ich hinfahre, oder wenn ich zum Beispiel mich dann auch mit einem Kaffee, zum Kaffee verabrede mit einer Freundin oder so, dass ich auch das Gefühl habe, dass alle Menschen auch immer nur, dass alles nur so Zwischenstopps, man ist nur auf dem Weg von A nach B, ich muss nach einer Stunde schon wieder los und so. Dass man sich irgendwie selber immer so einen strikten Zeitplan macht und
also, man überfordert sich mit solchen Planungen. Ja, genau, man
überfordert sich immer so. Und wenn ich dann mal zum Beispiel habe, dass ich erst in der Stunde irgendwo sein muss und dann laufe ich wirklich einfach mal durch die Straßen. Also,
Laufen ist super, finde ich, in Berlin, oder? Ja,
genau. Einfach mal rumlaufen und sich wirklich auch noch das angucken, wo man gerade ist. Also oft ist man ja nur, das sind nur so auf dem Weg von A nach B und man guckt gar nicht mehr um sich rum. Und wenn man dann mal Zeit hat, dann merkt man, okay, und hier ist das und hier kann ich auch mal kurz mal reingucken und so. Und merkt eigentlich, wie groß und schön die Stadt ist. Das, was einem sonst so ein bisschen verloren geht.
Das ist also ein Mittel, wie du dich zur Ruhe bringen kannst. Das Offline-Sein finde ich cool. Wie lange können solche Phasen bei dir dauern?
Im Urlaub auf jeden Fall auch mal ein paar Tage.
Und egal, Eltern, Agentin?
Ja, man kann ja dann sagen, ey, ich bin jetzt mal raus und brauche das gerade. Mir geht's gut, ich melde mich, wenn was ist. Und dann wissen die ja auch eigentlich, dass es, also meistens, wenn man nichts hört, sagt man ja immer, ist alles okay. Und aber ich finde, also ich muss das auch wirklich bewusst machen. Also wenn ich jetzt mein Handy dann trotzdem irgendwo liegen habe, dann gucke ich ja auch drauf. Aber dass man dann wirklich einfach zum Beispiel, ich war im Winter im Skiurlaub und bin dann einfach mal, wenn ich morgens los bin, irgendwie zum Skifahren, einmal kein Handy mitgenommen oder zum Wandern oder so. Und wenn man einfach nicht die Möglichkeit hat und dann wirklich merkt, wie gut das einem tut. So.
Oder?
Ich find, das weil man schon auch, also ich bin auch selber, glaube ich, irgendwie so ein bisschen süchtig danach, dass man immer, vielleicht ist ja gerade was reingekommen und ich gucke nochmal kurz und
so ein Automatismus, ne?
Ja, also genau.
Ich kann selber in diesen Modus reinkommen, ich gucke jetzt im Interview, brauche ich das Handy nicht. Ich bin jetzt wirklich voll bei dir so, guck nochmal, ob die Technik passt, passt, aber das ist es dann.
Und ich kann auch zum Beispiel schlecht Leuten nicht antworten. Wenn ich einmal eine E-Mail gelesen habe, dann denke ich, da sitzt gerade jemand, der auf meine Antwort wartet. Dann kann ich nicht sagen, mach ich heute Abend.
Ich mache dann so Stapelbeantwortung.
Ja,
ich versuche die Leute daran zu gewöhnen. Ich hatte eine Zeit lang in meinem WhatsApp-Status stehen offline every now and then. Ja. Einfach um zu implizieren, Leute, rechnet nicht mit einer Antwort.
Ja. Das war und ich finde auch, man ist dann immer ständig, wenn dann kommt irgendwie so, hallo, so immer noch so hinterher, alle sind
gibt's
so.
Gibt es Freunde, die dich dann auffordern zu antworten?
Ja, oder irgendwie melde dich doch mal kurz so, weil alle so dran gewöhnt sind, dass man konstant das Handy bei sich hat und immer sich sofort meldet, dass es dann, wenn man sich mal nicht direkt meldet, direkt so ist, hey, was ist denn los? Und das stresst mich dann irgendwie auch.
Ja, kenne ich. Ich fahre mich dann hoch und ich glaube, ich muss mich dann selber erziehen. Deshalb schreibe ich dann sowas in meinen Status, dass ich offline bin.
Ja,
und dann
denke ich mir,
andere sind viel besser, aber ich nötige mich dann.
Ich versuche mich dann auch selber zu erziehen, indem ich halt irgendwie, also ich hatte auch zum Beispiel immer eine Zeit lang, dass automatisch die Mails reinkommen. Und jetzt habe ich nur noch das, wenn ich aufs Mailprogramm gehe, dass dann die neuen Mails reinkommen. Und allein das hilft schon, wenn man da nicht direkt sieht, oh, da ist eine, da muss ich jetzt einfach mal kurz antworten.
Du hast das gerade angedeutet, dieses Rauskommen. Hast du bestimmte Orte, an denen du sehr gut zur Ruhe kommen kannst und die du dann vielleicht bewusst ansteuerst?
Bei meinen Großeltern kann ich das ziemlich gut, weil die...
Im Umfeld hier in Berlin?
Oder? Nee, die wohnen in NRW und auch gar nicht jetzt auf dem Land oder so, aber die haben direkt vor ihrer Tür einen Wald.
Ja.
Also wirklich, du läufst raus, 5 Minuten bis im Wald. Und da habe ich mir abgewöhnt, einfach wirklich morgens als allererstes eine Runde durch den Wald zu laufen. Und das ist so drin wie Frühstücken oder Aufstehen. Und da merke ich immer, wie gut es tut, dass du ganz viel bewusster in den Tag startest. Was möchte ich heute machen? Wie geht's mir eigentlich? Wie habe ich geschlafen? Anstatt, dass du irgendwie in der Stadt aufstehst und dann musst du direkt das und
im Bett noch die Nachrichten
checken. Ja, genau. Und eigentlich dann schon wieder während des Kaffeemachens auf die ersten Nachrichten antwortest und so. Und Und dadurch, dass die auch noch so einen anderen Rhythmus haben, also die haben zum Beispiel auch die Frühstücken immer zur gleichen Zeit. Beim Frühstück liest mein Opa seine Zeitung, meine Oma löst irgendwie ihr Rätselchen und man unterhält sich noch so schön miteinander, dass ich da immer merke, wenn ich ein paar Tage da bin, dann bin ich so richtig selig. So, dann fahre ich immer mit dem Zug zurück und bin so, oh, alles ist schön.
Da kannst du so wahrscheinlich auch Lena pur sein, oder?
Ja, voll. Und vor allen Dingen, ich kann mich auch eigentlich schlecht verwöhnen lassen. Ich bin immer so, nee, ich mach schon selber. Und bei Oma geht es ganz gut. Dass dann so
da kommt man gar nicht raus, oder?
Füße hochlegen.
Kind, willst du noch
sich so kochen lassen und noch ein Teechen und so, das, was ich, kann ich sonst nicht so gut. Bin so ein sehr, nee, mach ich schon selber, lass mich mal machen. Und es geht da ganz gut.
Das war die Folge Nummer 0007 vom Interview mit dem Sack mit Lena Klenke. Das schweigende Klassenzimmer ist der aktuelle Film. Wir haben uns hier getroffen während der Berlinale. Große Premiere morgen. Der Kinostart ist Anfang März.
1. März.
1. März. Guckt man dann so die Charts sich eigentlich an?
Nee, ich versuche so ein bisschen auch Kritiken zu meiden, weil es eigentlich eher schlechte Laune macht. Aber
Sie können aber
ich freue mich über positives Feedback.
Ich glaube, in dem Fall können sie auch sehr gut werden.
Ja.
Aber das wirst du ja mitbekommen.
Ja, genau.
Das schweigende Klassenzimmer. Lena, vielen Dank.
Gerne.
Mehr zum Interview mit dem Sack findet sich sehr leicht online. Einfach mal googeln Interview und dann Hashtag klein und zusammen mit dem Sack. Das Interview findet sich bei iTunes, bei Soundcloud, bei Facebook gibt es eine Seite. Ich freue mich, wenn ihr mal reinschaut und natürlich auch gefällt mir, klickt. Das hilft immer weiter bei so einem Podcast, weil das ist ja hier kein großer, bin ja hier nicht die Samstagabendshow. Ne? Lena, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, gerne.
Viel Erfolg. Und jetzt, Essen steht an als nächstes.
Ja.
Dann machen wir mal ganz schnell Schluss. Es wird Zeit dafür, nämlich. Tschüss.
Tschüss!
Super.